Willkommen zur 15. Folge der Weltenwanderer und mit mir wandert wie immer Andrea.
Hallo.
Hallo. Wir stehen am Anfang der Sequel-Trilogie. Wir haben zum Glück erstmal noch andere Dinge zu tun. Du musst Menschen danken.
Schieb das nur hinaus, weißt du.
Du musst Menschen danken.
Ja, genau. Ich muss Menschen danken. Und zwar wurden mir Kaffees gekauft über Kofi. Und zwar von Dirk. Dirk schreibt, danke für die Weltenwanderer mit Thomas. Als jemand, dem Star Wars egal ist, immer wieder erhellend. Schwarze 0 FM schreibt, danke für die tolle Besprechung der Prequel-Filme. Und Martin schreibt, toller Podcast, ich freue mich auf die Demontage von Episode 7, 8 und 9 durch euch. Ich bin immer noch sehr betrübt, dass die Macher die sehr gute Fanfiction und das mehr Platz war anscheinend nicht. Ah doch, und das großartige Expanded Universe mit diesen Filmen quasi annulliert haben.
Ja, da haben sie es ja gut ersetzt. So. Und wir haben wieder eine Verlosung. Du musst jetzt erstmal erklären, wie es zu dieser Verlosung kommt.
Also, wie unsere Hörer ja vielleicht wissen, schreibe ich Frauenromane unter diversen Pseudonymen. Der Roman, um den es heute geht, ist von Lena Hofmeister geschrieben. Er heißt Der Blumenladen der guten Wünsche. Und ich habe aus irgendeinem Grund von meinem Verlag irgendwie 90 Exemplare davon bekommen. Die setzen sich zusammen, irgendwie 60 aus der ersten Auflage und 30 aus der zweiten Auflage. Ich habe gar nicht so viel Platz hier. Ich wohne in Frankfurt. Wohnraum ist teuer. Das heißt, ich möchte gerne ein paar Exemplare davon an Leute loswerden, die sie gerne lesen würden. Ich weiß, dass es nicht so ganz der Zielgruppe dieses Podcasts entspricht, aber ihr habt ja sicher alle ältere Verwandte, denen man irgendwann mal was schenken muss. Primär und ich signiere diese Bücher auch gerne.
Genau, ich habe tatsächlich zwei Freundinnen, die wollten die signiert haben und die haben die mit Genuss gelesen. Und also wir müssen das kurz einsortieren. Das ist, ich habe das vorhin schon in der Pre-Show gesagt, es ist, naja, die Schwarzwälder Kirschtorte der Literatur. Ne? Also es und das ist jetzt komplett wertungsfrei gemeint, ne? Es ist halt so, man fühlt sich wohl, es ist ein bisschen Zucker drin und so weiter. Und ich hab vorhin schon gesagt, ich werde den Klappentext vorlesen. Der Klappentext ist nicht von Andrea. Ich wurde darauf hingewiesen, darauf hinzuweisen.
Meine Lektorin hat den verfasst.
Genau, ich habe auch noch ein Band übrig hier, den ich vielleicht einfach nur in mein Regal stelle, um zu gucken, wie viele Leute sich fragen. Und das ist, es ist Pastell, ne? Also das ist klar.
Und wir können das Cover verlinken später.
Wir können das Cover auch verlinken. Hinten steht das Schöne ist, also weißt du, mir glauben ja die Leute immer, wenn sie Fotos von mir sehen, nicht, dass ich Lehrer bin. Wenn die Leute Fotos von dir sehen, glauben sie das auch nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube übrigens, in dieser Frauenromanbranche gibt es erstaunlich viele Leute, denen man das überhaupt nicht, ne?
Ich weiß es gar nicht. Also die, von denen Fotos in der Vorschau sind, die sehen tatsächlich so aus, wie man sich so FrauenromanautorInnen vorstellt.
Ältere Damen mit so Cola-Glasbrillen?
Nee, mehr so blond, sehr professionell geschminkt, sehr gut bürgerlich, so in der Richtung. Mein Verlag hatte tatsächlich für dieses Buch kein Autorenfoto von mir in der Vorschau. Sie haben dann jetzt für das zweite Buch haben sie tatsächlich ein Autorenfoto gefunden, und zwar das, was du mal gemacht hast. letzten Sommer.
Ja. Ja.
Wo ich bewusst nicht sonderlich punkig aussehe.
Ja. So, und damit ihr wisst, was es hier gibt, habe ich mir gesagt, ich lese den Klappentext vor. Ich versuche während des Vorlesens des Klappentexts nicht zu lachen. Es ist auch nicht meine Literatur, ne? Und es ist natürlich, also es ist im Genre. Das ist auch mit Cliffhanger hier, ne? Also,
ja, natürlich.
Hier hinten steht, wo Blumen blühen, ist das Leben bunt. Ohne Punkt. Der Duft von Rosen und Lavendel, das üppige Grün der Efeutute und darüber das vertraute Aroma von Großmutters Lieblingstee. Der Blumenladen war Charlotte, früher ein zweites Zuhause und ihr geheimer Zufluchtsort. Jetzt ist sie nach Sommerbach heimgekehrt, um das Geschäft zu übernehmen und den alten Zauber in den Blumenladen zurückzuführen. Der kauzige Gärtner Knut und die unzuverlässige Verkäuferin Sheila machen es Charlotte leider mehr als schwer. Aber als sie das alte Buch ihrer Großmutter findet und beginnt, Sträuße mit Botschaften in der Sprache der Blumen zu verkaufen, wendet sich das Blatt.
Du hast nicht gelacht, ich bin sehr stolz auf dich.
Ich wollte gerade sagen, gell, also vielleicht sollte ich an der Stelle dann noch sagen, wer möchte, dass ich das so betont vorlese, ja. Kann eine Honoraranfrage schicken, weil das gibt's nicht umsonst. Okay, also ich würde sagen, wer eine Kopie, ja, der Blumenladen der guten Wünsche von uns haben möchte, also von Andrea haben möchte, mit oder ohne Signatur und so weiter. Für Menschen, die das auch wirklich gerne lesen, weil, ne, zum Wegschmeißen, da brauchen wir euch nicht fragen. Die schreiben einfach einen entsprechenden Kommentar unter diese Folge. Und ich schreibe sie dann auf der E-Mail-Adresse, die in dem Kommentar angegeben ist, an, und dann leite ich die Adressen und so weiter und dann bekommt ihr das gerne auch signiert. Es ist, wenn, ne, wenn man solche Literatur liest, ist es bestimmt ein schönes Geschenk oder so. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ja, habt ihr wie immer die Knöpfe unterhalb dem unterhalb in unserem Mitarbeiterbereich. Da gibt es den Kofi von Andrea. Und ich habe jetzt eine Wishlefant-Wishlist gemacht, die im Endeffekt nur sagt, wo man Zeug findet, das mich interessiert und die unabhängig ist von Amazon, weil es gibt auch Dinge, die gibt es nicht auf Amazon und so weiter. Und wer das unbedingt machen möchte, allerdings gilt wie immer, unterstützt Andrea, nicht mich. Also, truth be told, auf der Wunschliste gibt es einen Knopf, mit dem man Andrea unterstützen kann. Da seht ihr, wie wichtig mir das ist.
Oh,
ich bin gut bezahlt und mache das hier auch so aus dem Spaß. Okay, wollen wir übergehen zum Thema?
Ja, lass uns mal zum Thema übergehen.
Die Macht erwacht. Wir haben es nochmal geguckt. Du hast gerade nochmal gesagt, dass du das Hörspiel dazu geschrieben hast.
Ja, also das heißt, ich habe es auch nicht jetzt nochmal geguckt. Ich habe es beim Schreiben des Hörspiels ungefähr 10 Mal geguckt. Ich kann es auswendig, also fast.
Mhm.
Ja, also das war halt, im Prinzip habe ich den Erzählertext geschrieben. Also der Dialog war ja schon da. Die Hörspielbearbeitung bedeutete dann halt einfach nur, man muss alles, was man eigentlich sieht, irgendwie in Erzählertext bringen und das möglichst so kurz, dass es auf eine CD passt.
Ja, weil CDs ja heutzutage noch so ein Limit sind.
Mhm.
Okay. Ich habe es nochmal geguckt. Ich habe dafür extra bei Apple irgendwie 4 Euro gelassen, um diesen Film nochmal zu leihen.
Mhm.
Und habe den englischen Ton mit deutschen Texten bekommen.
Interessant.
Aber zum Glück kein Commentary. Wobei mich der Commentary echt existiert. Ich glaube, wir müssen mal irgendwie, ne? Also, wenn jemand auf der Resterampe irgendwie die Blu-rays oder so liegen lässt, damit wir das im Zweifel mal mit Commentary gucken können. Also, wie sie sich da rausreden, was das alles bedeuten soll, dann gerne. Auf jeden Fall habe ich das geguckt. Und als erstes kommt ein Crawl. So. Und ich habe mich vor 5 Folgen, als wir angefangen haben, vor 7 Folgen, schon darüber aufgeregt. Die Ersatzreligion, also diese Ersatzorganisation des Imperiums, heißt im Englischen The First Order. Und irgendein armer Mensch, der das unterbezahlt übersetzt hat. Hat sein Wörterbuch genommen, Order nachgeguckt und das erste, was er gefunden hat, war das Wort Ordnung. Das ist doch nicht die erste Ordnung. Das ist totaler Quatsch.
Sie haben es immerhin nicht mit die erste Bestellung übersetzt. Du kannst dankbar sein.
Das Interessante ist, die erste Bestellung ist näher dran. Ja, Ordnung ist weitestmöglich von der Intention weg. Ich habe vorhin extra nochmal, um jetzt herauszufinden, was die Idee dahinter ist. Ja, es ist ein Wortspiel, das ist in Ordnung. Ja? Also, anscheinend hat der Imperator in der länglichen Backstory, die man sich aus dem Arsch gezogen hat, um diese Katastrophe von Filmserie irgendwie retroaktiv zu erzählen. Ja, also es gibt anscheinend ganz viele Redcon-Romane, die irgendwie aus diesem Kram, insbesondere dann dem dritten Film, siehe in 2 Monaten, Sinn machen, ja, sich da was aus dem Arsch pullen. Und dazu gehört auch, warum das First Order heißt. So, und im Endeffekt hat er anscheinend der Imperator, nachdem er verschwunden ist, eine Menge an Befehlen gegeben, um das Imperium zu zerstören und neu aufzubauen. Weil das macht Sinn als Megalomane. Also war das sein First Order, sein erster Befehl. Das ist die erste Variante, das zu sehen. Ja, und die andere Variante ist natürlich zu sehen, dass das der erste Orden ist, ja, also der führende Orden des Imperiums. Ne? Ein Order ist ja auch ein Ritterorden oder nach meinem Wörterbuch, was hier liegt, das anscheinend niemand gelesen hat, als er das übersetzt hat, ja, steht da auch drin, eine Geheimgesellschaft oder ein Ritterorden oder so. Das würde ja Sinn machen. Es sind ja alles ganz offensichtlich Nazis. Das Einzige, was nicht Sinn macht, ist Ordnung. Die erste Ordnung. Ja? Die erste Ordnung ist, wenn das Bücherregal noch nicht verräumt wurde. Das ist die erste Ordnung. Was für eine Scheiße. Ja, ich habe das mit Alkohol geguckt, weil anders habe ich es nicht ertragen. Okay.
Tja, das ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Wir sind doch nicht mehr über den
Wir Crawl. Wir sind ja nicht über den Crawl drüber raus. So, dann kommt ein Planet und ein riesengroßer Sternenzerstörer, weil wir müssen ja mit einem Phallus anfangen und dann fliegen irgendwie Landungsboote nach unten und wir lernen Poe Dameron kennen, ja, über dessen wechselnde Persönlichkeiten wir uns dann noch in den nächsten 2 Filmen lustig machen werden. Mhm. Und Poe Dameron landet da irgendwie mit einem X-Wing und BB-8, der einzige Charakter in diesem Film, der irgendwie, ja, den man irgendwie mag. Also den ich hauptsächlich mag. Das stimmt nicht, es sind mehr Charaktere dabei, die ich mag. Chewie, okay. Rey. Rey ist überhaupt nicht schlecht. Ja, ich meine, immerhin haben sie es hingekriegt, dass die weibliche Hauptperson nicht eine komplett indiskutable, naja.
Ja.
So. BB-8 ist auch toll. Ja. Und die landen dort und Poe Dameron bekommt von einer Person, die alle Leute kennen, die Backstory gelesen haben und die mir überhaupt nichts gesagt hat, irgendwie ein Ding in die Hand gedrückt und sagt, das ist ein Stück Karte, das führt dich zu Luke Skywalker, weil anscheinend ist Luke Skywalker weg und alle anderen haben nicht mitgekriegt, dass es vielleicht einen Grund gibt, dass er sich mit denen allen nicht auseinandersetzen möchte. Okay. Mhm. Und weil wir ja übergriffig sind, müssen wir jetzt hinter Luke Skywalker hinterher, weil anscheinend, ja, ist ja der First Order dabei, irgendwie hier die neue Republik da irgendwie zu zerstören und so weiter und so fort. Man kann das länglich auf der Wikipedia nachlesen, was damit alles gemeint ist, wir sind aber hier in Medias Res. Naja. Auf jeden Fall überfällt der First Order dann dieses Dorf, weil Poe Dameron ist anscheinend, während er dort gelandet ist, der riesengroße Sternzerstörer, der da rumfliegt, nicht aufgefallen.
Die sind so leicht zu übersehen.
Die sind so leicht, der hat sich auf der anderen Seite des Mondes versteckt. Naja, auf jeden Fall landet der First Order und überfällt dieses Dorf direkt mit Waffenfeuer, weil anscheinend macht man das so. Ja, dann kommt irgendwie Captain Phasma. Captain Phasma ist ja dieser Stormtrooper in dieser Glänzerüstung. Ja. Weil warum nicht?
Ja, ja. Die Sache ist ja, dass sie total stolz waren, dass sie da so einen weiblichen Stormtrooper-Anführer da hatten.
Und dann trägt er das Stormtrooper-Äquivalent von High Heels.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Nee, aber der, entschuldige bitte. Ja, es ist schon so ein bisschen sexistisch, dass der weibliche Stormtrooper die schöne Kleidung trägt.
Ich bin schon froh, dass die keine Bubarme hat. Also, das war jetzt so meine Befürchtung, weißt du? Da
stimmt.
Das ist halt.
Ich meine, bei der Effektivität von Stormtrooper Armor ist uns so scheißegal. Ja. Ja. So, natürlich bekommt der Droide die Information, weil es, wir können das jetzt gleich erklären. Dieser Film ist im Endeffekt ein verrutschtes Temporary Tattoo von, ja, dem ersten Star Wars.
Das ist eine interessante Umschreibung.
Ja, es ist alles irgendwie da, ist nur so leicht verrutscht.
Ja, es ist mir auch in den Trailer schon aufgefallen. Also es war ja dann irgendwie große Aufregung, als dieser Film angekündigt wurde, zumindest so in Nerdkreisen. Und dann hat man den Trailer so gesehen und alle Szenen in dem Trailer sahen aus wie Szenen aus den alten Filmen.
Ja, nur ein bisschen geiler.
Ja, nur so ein bisschen mit mehr Effekten und so ein bisschen anderes Setting natürlich hin und wieder, aber ist ja schon diese Anfangsszene mit diesem Sternenzerstörer, der so ins Bild kommt. Das ist halt auch wieder ein Zitat aus den alten Filmen.
Ja, nein, also diese ganzen Reboots sind ja nur dafür da, dass Menschen, die ungefähr in unserem Alter sind, ja, nochmal in ihrer beginnenden Nostalgie mit Ende 30, Anfang 40 schwelgen können. Ja, das war bei den Ghostbuster-Filmen so und so weiter, und es ist leider auch hier so. Ja, und man hätte natürlich...
Ghostbusters-Film ist gut.
Der mit den Frauen.
Ja.
Er ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wie alle untervögelten Ghostbusters-Fans daraus gemacht haben. Ja, also sie hätten sich ein bisschen von dem klamaukigen Humor sparen können, aus meiner Sicht. Aber hinten die Kampfszene...
Der war in den alten Filmen auch schon drin.
Ja, aber weißt du, in den 80ern kannst du es halt entschuldigen.
Ach so, ist das.
Ja, die alten Filme hatten auch schwulenden Sexismus. Und hier gab es dann Ärger, weil man den schwulenden Sexismus auf Männer gedreht hat. Wie schlimm ist das? Ja, aber liebes Publikum, den gucken wir vielleicht auch noch irgendwann mal.
Oh ja.
Auf jeden Fall. Und Entschuldigung, aber die alten Filme hatten Sigourney Weaver.
Ja, aber die neuen Filme haben Holtzman. Und die ist ziemlich sexy. Hast du gesehen, wie die diese Pistole ableckt?
Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Also mehrfach, ich habe es auch zurückgespult. So, wir kümmern uns um andere Star Wars. Ja, wir haben jetzt ganz viele Hörer verloren. Poe Dameron gibt also BB-8 da die Pläne, dann kommt, dann wird der X-Wing zerschossen, weil er kriegt es natürlich nicht hin, einen X-Wing zu starten. Ja. Einer der Stormtrooper hat einen Mental Breakdown, woran man erkennt, dass er ein wichtiger Charakter ist.
Der Punkt, an dem man erkennt, dass er ein wichtiger Charakter ist, ist, wenn er diese Blutspur an seinem Helm hat, sodass man ihn auch mit Helm auch von den anderen Stormtroopern unterscheiden kann. Ja. Das finde ich sehr interessant, weil die schießen ja die ganze Zeit mit Energiewaffen. Irgendwie hat dieser andere Stormtrooper das geschafft, trotz der Tatsache, dass er mit heißem Plasma beschossen wurde, irgendwie zu bluten und in seine Wunde zu fassen und eine Blutspur an dem Helm zu hinterlassen.
Ja, vielleicht war jemand mit dem Buttlet da. Wer weiß.
Ach so.
Poe Dameron wird irgendwie gefangen genommen, weil den müssen wir ja gleich noch ein bisschen sinnlos foltern. Ja, und wir brauchen ja jemanden, der gefangen genommen wird, weil es ist der erste Film. Nur dass halt Prinzessin Leia tatsächlich irgendwie naja.
Also du möchtest sagen, Poe Dameron ist die Leia in den neuen Filmen.
Nee.
Sehe ich das richtig? Nee?
Nee, weil Leia ist ja die Leia in den neuen Filmen.
Ja, aber ich meine so von der Rolle her.
Ja, aber wie gesagt, ne, es ist halt ein verrutschtes Abziehtattoo dieses Films. Und dann kommt Kylo Ren und Kylo Ren zeigt, wie badass er ist, weil er irgendwie mit Hilfe der Macht ein Laserstrahl festhält. Sie brennen sinnloserweise das ganze Dorf nieder, damit auch gleich klar sind, dass sie die Bösen sind. Muss man übrigens sagen, das Imperium in den ersten Filmen war weitaus ambivalenter. Ja. Also das kriegt man auch nicht mehr hin, weil das muss alles schön schwarz und weiß sein, weil wir sind ja bescheuert. Ja. Mhm. Der bringt auch den alten Mann ganz fies um. Und dann schalten wir um. Also nee, Captain Phasma redet dann noch kurz mit dem Stormtrooper, der extra für uns diese rote Blutspur hat, dass er sich doch da irgendwie nochmal zur Rekonditionierung melden soll. Ja, liebes Publikum, wenn ihr das Rollenspiel Paranoia kennt, ja, da gibt's sowas auch. Da sagt der Computer dir auch, dass du dann mal irgendwie zur Rekonditionierung gehen sollst. Ja, und komischerweise gehst du dann lieber da nicht hin. Ja, und
könnte das nur liegen.
Ja, und Finn hat dann irgendwie auch auf dem Sternenzerstörer irgendwie Mental Breakdown und so weiter, weil er festgestellt hat, dass er bei den Bösen ist.
Das ist so erstaunlich, weil ich meine, was hat der gedacht, was der so macht?
Ich glaube, die Erklärung ist tatsächlich, dass der konditioniert ist, weil es gibt dann zwischendrin so ein Gespräch mit General Hawks, oder ist es General Hawks, ne, der hier nun wirklich ein bodenloses Arschloch ist. Und der hat anscheinend angefangen, statt den Klonen, die man bisher benutzt hat, irgendwie so Kinder zu indoktrinieren, die er irgendwo halt aufliest.
Ja, ich meine, das waren ja auch zur Zeit von Luke schon keine Klone mehr, also als Luke noch jung war. Da hat ja Luke davon geredet, dass er sich gerne zu den Stormtruppen, blöd ausgesprochen, Sturmtruppen melden möchte.
Ja. Genau.
Da waren das halt Freiwillige und dann haben sie jetzt anscheinend angefangen, Kinder zu entführen, damit sie nochmal böser wirken.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem, weißt du, der hat irgendwie jetzt einen signifikanten Teil seines Lebens damit verbracht zu lernen, wie man auf Leute schießt. Und dann scheint er irgendwie bei der ersten Gelegenheit, zu der er auf Leute schießen muss, entsetzt davon zu sein, dass er auf Leute schießen muss.
Naja, dass die Militärausbildung des Imperiums nicht gut ist, erkennen wir ja auch an der Zielgenauigkeit.
Ach so, natürlich.
Ja, ne? Also ich weiß nicht, was die da machen. Ja. Also das ist ja wie mit TIE Fighter Piloten, die können auch irgendwie nicht richtig treffen. Naja, also das passiert da irgendwie und dann haben wir, schalten wir um und sind in dem Inneren eines Sternzerstörers auf einem Sandplaneten. Der Sandplanet ist Jakku und über Jakku fand das letzte Gefecht des Imperiums statt und und dort ist im Endeffekt auch der First Order irgendwie so halb gegründet worden, habe ich gerade erst in der Wikipedia gelesen, weil das erzählt uns natürlich auch keiner, da liegen einfach Sternzerstörer rum und Rey klettert da so durch und wir lernen Rey kennen und Rey hat einen wunderschönen englischen Akzent. Will ich das mal sagen, das finde ich total super. Ich mag ja englische Akzente sehr. Ja, besser als amerikanische Akzente. Die sind auch so allgemein mittlerweile. So. Ja, und sie scavenged da und so weiter und so fort und setzt sich dann mit einem Rebellenhelm vor so einen umgefallenen AT-AT, weil ich darf ja nicht Ed-Ed sagen. Ja.
Ja, danke schön.
Ja, also. Und dann sind wir wieder auf dem Sternenzerstörer und da wird Poe Dameron gefoltert und wir denken uns, okay. Ja. Und ich glaube, er wird von er wird noch nicht von Kylo Ren gefoltert.
Mhm.
Und dann findet BB-8, findet Rey und es trifft sich, ja, und so langsam aber sicher kommen die Fäden zusammen, ja. Also man merkt auch, es ist entweder ist die Macht im Spiel oder es ist an Harn herbeigezogen. Man kann also nur die Macht sein, ja.
Du meinst, weil auf einem Planeten, der komplett aus einer Wüste besteht, zwei Personen sich finden, die für die Handlung wichtig sind.
Genau, und die, also drei Personen sich dann am Ende sogar finden, ne? Also nicht nur der Roboter, ja, sondern und Rey, sondern Finn hilft, weil er hat irgendwie jetzt auf einmal seine Moral entdeckt. Ja. Hilft Poe Dameron zu fliehen. Poe Dameron kann natürlich alles fliegen, auch ein TIE Fighter. Das ist eine der geilsten Szenen, wie sie den TIE Fighter, klauen wollen und dann noch das Spritkabel dranhängt. Ja, und sie dreimal dann erstmal, also das Schöne ist auch, ich habe mir das angeguckt, es ist halt gut, also es ist gut gemacht ist es, ja, da geht dann auch die epische Musik los, ja, und das Ding fliegt los und doink, das ist sehr schön, ja, also so, sagen wir es mal so rein von dem, was einem so, wenn man es als Action-Kino versteht, ist es in Ordnung, ja, in dem Moment, wo man auf die Geschichte guckt, immer sich, ach du Scheiße,
also ich gucke lieber Michael Bay. Bei diesem Film generell so das Problem beziehungsweise das Gefühl, dass die Szenen für sich eigentlich nicht so schlecht sind, dass die aber irgendwie mehr oder weniger zufällig zusammengeklebt wurden, so dass sie so ansatzweise eine Geschichte ergeben, aber nicht so richtig. Also ich habe ganz viel das Gefühl, dass halt der Schwerpunkt darauf lag, die einzelnen Szenen cool zu machen, ohne darauf zu achten, wie sie sich so in das Gesamtgefüge einfügen.
Da sind wir wieder bei dem Mantra. Hast du das, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich glaube, nach unserer letzten Folge hat jemand auf Twitter das geschrieben. Und bitte betet alle mit, CGI ersetzt keine Storyline.
Ja, genau. Ja?
Und es ist auch ein bisschen so. Naja, sie treffen sich sie fliegen dann halt mit dem TIE Fighter, versuchen sie zu fliehen, dann wehren sie erstmal irgendwie Gegner ab, Finn schießt da auch irgendwie rum und dann hat natürlich der Sternzerstörer ganz praktischerweise Homing Cannons und sie werden getroffen und landen irgendwo in der Wüste und der TIE Fighter wird dann von so einem unterirdischen Wüstenvieh gefressen, was sehr lustig ist, weil das rülpst. Ja. Die Dinge, das funktioniert alles, ne? Das funktioniert in dem Moment. So, und dann finden sie natürlich genau Rey und so weiter. Also Finn findet Rey, weil Poe Dameron ist ja weg und Finn nimmt dann seine Jacke mit. Und das Schöne ist halt, dass Finn die ganze Zeit so tut, als sei er bei der Resistance und alle wissen, dass er nicht bei der Resistance ist, insbesondere BB-8. Ja, so.
Und das ist so peinlich. Das ist so peinlich.
Ja, das ist so Fremdscham. Und
ja, also, wie er dann halt immer irgendwie so wiederholt, ja, ich bin bei der Resistance und ich mache so Resistance-Kram und so in der Richtung kommt das ja rüber und das tut einem nur weh, wenn man das so anguckt. Ich meine, es ist gut gespielt und so, aber es ist halt so sehr viel Fremdschämen und ich hasse ja Dinge, in denen Fremdschämen drin ist.
Genau, Rey möchte BB-8 nicht verkaufen an den Schrotthändler, an den sie bisher alles verkauft hat, worauf der natürlich hinter ihr her ist. Finn möchte sie dringend unheimlich männlich retten.
Ja, das ist eine ganz lustige Szene. Das gibt ja diese Szene, wo sie dann wegrennen und man kennt ja so dieses Filmklischee, dass irgendwie dann der Mann die Hand der Frau packt und sie so wegzieht und sie zieht ihre Hand dann aber weg und meint so, ich kann selber laufen.
Ja, stop taking my hand.
Ja, genau.
Sie sagt das auch mehrmals. Was ja an sich gut ist, ne? Starke Frauenfiguren kann halt Star Wars eigentlich auch und das machen sie auch gut.
Ja,
Männerfiguren sind eher das Problem.
Inzwischen habe ich halt das Gefühl, es gibt so genau einen Typus von starker Frauenfigur in Hollywood und der wird halt immer wieder verwendet.
Aber guck mal.
Das heißt halt nicht, dass sie tatsächlich Frauenfiguren machen, die so Persönlichkeit haben.
Wieso? Du bist doch schon Action Girl. Reicht das nicht?
Nee.
Ach komm. Also, naja. So,
Das ist also in meiner Theorie, sorry, dass ich nochmal unterbrechen muss, ist das der Grund, warum es immer nur so eine Frau in der Geschichte hier gibt. Zumindest so in dem Alter, in dem diese typische Protagonistin ist. Weil wenn du mehrere weibliche Figuren in diesem durchschnittlichen Heldinnenalter hättest und dann würdest du halt merken, dass es nur diesen einen Charaktertyp gibt, weil dann wären die alle gleich.
Ja, aber weißt du, was der Witz ist? Dieser Film besteht den Bechdel-Test.
Ja, weil Rey und Leia immer miteinander reden und nicht über einen Mann.
Ja. In dem Film redet Rey gar nicht mit Leia, sondern sie redet mit dem kleinen Alien mit der Brille, von dem wir gleich noch reden werden.
Ach, stimmt, ja.
Und das
ja.
ist technisch gesehen auch weiblich. Ja, guck mal an, es besteht den Bechdel-Test, damit ist es weiter als vieles andere. Ja. Zum Beispiel Schneewittchen. Also sie landen dann irgendwie, werden dann halt gleich wieder angegriffen, ne? Und diese Action-Sequenz ist auch total cool und so weiter. Und sie rennen dann halt, sie wollen dann halt vom Planeten rennen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Szene. Also wirklich, ich meine, der Film lebt von guten Szenen. Haben wir ja schon gehabt. Ja, sie rennen so auf so zwei Raumschiffe zu und er so, warum nehmen wir nicht das da drüben? Ja, das ist ein Rosteimer. Ja, und das Raumschiff, das sie zurennen, wird dann fliegt halt in die Luft, weil die TIE Fighter drauf geschossen haben. Worauf sie zu einem Rosteimer rennen und der Rosteimer ist natürlich der Millennium Falcon. Ja,
natürlich.
Der dort rumsteht. Es wird übrigens auch eine Erklärung gegeben, warum der dort rumsteht, also alles in Ordnung. Ja, Rey kann natürlich sofort alles fliegen. Ja.
Ja.
Weil damit wir schon mal wissen, wie das mit ihr und der Macht ist. Und Finn wird an eine dieser Kanonen gesetzt und schlägt sich da auch gar nicht so schlecht. Da, für jemanden, der nicht schießen kann, weil er hat das ja beim Imperium gelernt.
Ich finde das auch immer so lustig, weil vorhin hatte er ja noch Probleme, auf Leute zu schießen.
Ah, sind ja keine Leute, sind TIE Fighter.
Ach so, na dann sitzen auch keine Leute drin, ne?
Nein. Das hab dich nicht so. Ja, und dann gibt's halt ganz viele Action-Sequenzen. Sie fliegen mit dem TIE Fighter durch das Innere eines Sternzerstörers und so weiter. Und es ist alles ziemlich geil. Und sie können dann fliehen. Ja, irgendjemand hat dann Rey repariert nebenbei den Millennium Falcon, weil da irgendjemand Schrott eingebaut hat. Das ist dann auch so ein Running Gag, weil Han Solo sich genau darüber auch beschwert. Ja, und Kylo Ren zerhackt erstmal eine Konsole. Ich habe dann nur aufgeschrieben, Very Stable Genius. Das ist ja auch der Begriff, den Donald Trump für sich verwendet hat. Ja, okay. So, und Rey und Finn sind irgendwie, fliegen dann irgendwie durch die Gegend und sind irgendwie so ein bisschen adorable. Und Finn probiert immer noch so zu tun, als wäre er bei der Resistance. Und Rey denkt sich die ganze Zeit, was macht der Idiot da? Ich meine, okay, ne, die haben ja dann im dritten Film irgendwie so ein Pseudo-Liebes-Ding am Laufen und dann kann man sehen, wie das angelegt ist, weil Frauen stehen ja auf die einfachen Dinge im Leben, zum Beispiel Männer, ne?
Nee, die haben aber keine Liebesgeschichte laufen, ne?
Ja, also Finn ist davon, naja, also wir kommen dann im dritten Film dazu, das ist creepy bis zum Umfallen, genau, und sie sind dann irgendwie in einem Traktorstrahl, werden in so ein Raumschiff reingezogen und da ist Han Solo. Und Han Solo fragt sie, wo sie sein Raumschiff her haben und dann ist natürlich auch Chewie dabei und dann treten auf einmal zwei Söldnergruppen gleichzeitig auf, eine asiatische Söldnergruppe, die stereotyp asiatisch sind und eine Söldnergruppe mit jemandem mit einem schottischen respektive irischen Akzent, die beide gleichzeitig Geld von Han Solo wollen und er kann sich nicht so wirklich rausreden. Inklusive Lampshade Hanging von Chewie, der meint, naja, du kannst dich nicht immer rausquatschen. Ja, und Rey und Finn machen dann die Türen auf und in diesen Türen sind irgendwelche menschenfressenden Aliens und sie fliehen dann alle.
Ich muss dazu etwas sagen. Diese Szene war sehr scheiße in dem Hörspiel. Weil das wechselt immer zwischen Han Solo, der gerade mit diesen beiden Gangs diskutiert.
Und den Leuten und Rey, unter dem Grill, ja.
Und den Leuten unter dem Gitter, die auch hören, wie Han Solo mit der Gang diskutiert, aber von weiter weg. Das heißt, entweder ich muss den Erzähler jedes Mal sagen lassen, zurück bei Rey und Finn, sie kriechen immer noch unter dem Gitter entlang. Oder ich muss das halt so zusammenpuzzeln, dass man die Stellen, wo Han Solo weiter weg klingt, nicht mehr drin hat.
und die nehmen natürlich einfach die originalen Tonspuren, ne? Also die erlösen sich da nicht, indem sie nochmal was aufnehmen.
Nee, die nehmen die originalen Tonspuren. Und es war sehr eklig. Dafür konnte ich danach die Sache mit diesen Beholdern oder was auch immer das sind, einfach rauslöschen. Die trägt nämlich überhaupt nicht zur Handlung bei.
Ja. Anscheinend tut sie das tatsächlich nicht.
Nee, also wirklich nicht. Also die Rey und Finn lassen dann halt diese Monster frei, die so ein bisschen aussehen wie so Beholder, finde ich.
Ja.
Und die marodieren dann durch dieses Schiff und fressen Leute und es wird weggerannt und diese Szene ist auch unglaublich lang, aber letztendlich ist es halt wirklich nur so eine Szene, wo man irgendwie CGI zeigen wollte. Und dann retten die sich halt auf dem Millennium Falcon.
Ja.
Und das hätte nicht 10 Minuten lang sein müssen. Ist es aber.
Genau. Und danach kriegen wir Starkiller Base. Es gibt ja Menschen, die haben Probleme mit Falloi, ne? Die gerne mal so ein Fallos haben und gerne mal so irgendwie dann fallische Objekte gerne irgendwie benutzen und so. Ja, das Imperium hat da ein anderes Problem. Das Imperium mag gerne, ne, mag gerne Kugelraumstationen.
Mhm.
Diesmal haben sie gleich einen ganzen Planeten genommen und sie haben ihn nach dem Namen benannt, den Luke Skywalker eigentlich hätte haben sollen.
Ja,
aber nicht hat.
Also George Lucas hatte sich das als ursprünglichen Namen mal ausgedacht, dann aber entschieden, dass das irgendwie zu negativ, aggressiv klingt und ihn dann halt Skywalker genannt.
Ja. Und Starkiller Base ist also eine riesengroße Kugelraumstation. Und das große Projekt von General Hawks, ja, von dem wir ja schon festgestellt
haben.
Was?
Er heißt Hux.
Ich habe immer Hawks verstanden.
Er heißt Hux.
Hier steht Hawks.
Okay.
Der heißt Hux. Fährt er auch in Ad-Ads? Liebes. Das wird heute nicht besser. Ich habe eine lange Woche schon.
Ja, super.
Okay. Und genau. Snoke redet erstmal mit Kylo Ren und Hux, ne? Und lässt den dann wegtreten. Snoke ist der Supreme Leader. Das ist sowas ähnliches wie eine Pizza. Ne? Die gibt es ja auch in Supreme. Oder hier Getränke von Starbucks. Ich kann das alles nicht. Also, the Supreme Leader. Supreme klingt im Englischen immer wie etwas, was so in Gold eingefasst ist und ein bisschen tacky.
Weißt du, deshalb trägt er in den späteren Filmen eine goldene Robe.
Ja, zum Glück stirbt er schnell. Wir kriegen noch im Millennium Falcon ganz viel Exposition von Han Solo vor die Füße gekippt. Ne? Und dann landen wir auf einem Planeten bei dem süßen Alien mit der Brille und haben eine Cantina-Szene, weil natürlich, es ist ja das schlechte, das leicht verrutschte Aufklebetattoo vom ersten Film. Ja? Und dann gibt es eine Cartoon-Szene, ein weißes Alien mit einer Brille, das von der Macht schwafelt. Ja, derweilen redet Kylo Ren mit dem Helm von Darth Vader, weil das zeugt von geistiger Stabilität. Da muss man ganz ehrlich sagen, ne? Die anderen Bösewichte bisher in Star Wars waren wenigstens alle nicht komplett balla-balla. Ja, die waren entweder offen böse oder niederträchtig oder so. Aber das ist doch, also ich kann es dir vorstellen, irgendwie, wenn Lord Revan irgendwie dem über den Weg gelaufen hätte, wäre.
Ja? Ja, es ist halt alles
ne?
Etwas armselig.
Ja, also es ist anscheinend gutes Personal, es auch da nicht mehr zu kriegen. Und
ja, Sith sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Ja. Nein, der ist ja ein Sith. Der ist ja nicht wirklich ein Sith.
Also theoretisch ist er halt ein Nutzer der dunklen Seite der Macht.
Ja, aber
ein Sith ist er nicht, weil dazu hätte er ja von einem Sith ausgebildet werden müssen und seinen Meister umbringen müssen.
Ja, genau.
Ja.
Ne?
Aber die sind ja ausgestorben mit dem Imperator, theoretisch.
Genau. Finn möchte gerne irgendwie von dem Planeten abhauen und kriegt das nicht hin. Natürlich wird unsere Truppe irgendwie verraten, ja, sodass dann das Imperium jetzt zeitnah wiederkommt. Also Entschuldigung, das Imperium kommt nicht, die erste Ordnung kommt, die müssen da ja was ordnen, ja. Die Putztruppe. So. Und Rey geht in den Keller der Cantina und findet dort total zufällig das Lichtschwert von Luke Skywalker, das er die ganze Zeit in der Kiste gelegen hat und nach ihr ruft.
Was auch nie erklärt wird übrigens.
Ja, natürlich wird es nicht erklärt. Das ist die Macht.
Ja. Ja.
Und dann kommt so eine
Das ist halt so, also das ist was J.J. Abrams sehr gerne macht. Weil diese ganze Szene ist darauf aufgebaut, dass es so klingt, als müsste Rey irgendwas irgendwann irgendwas über ihre Vergangenheit rausfinden, was halt mit Luke Skywalker in Verbindung steht. Deshalb gab es ja auch die Theorien, dass sie vielleicht Luke Skywalkers Tochter ist oder ich sonst irgendwas.
Ich habe das in dem Film auch vermutet.
Ja, weil das alles in diesem Film deutet darauf hin, eben weil sein Lichtschwert sie ruft. Weil egal wie machtsensitiv du bist, normalerweise ruft dich das Lichtschwert eines anderen Jedi halt nicht. Und
vielleicht war das Licht, hat sich das Lichtschwert auch gedacht, ich bin einsam.
Genau.
Guck mal, da ist so eine verstörte 18-Jährige, die frage ich jetzt mal.
Genau, vielleicht möchte sie ja was anfangen mit mir.
Nee, aber technisch gesehen ist natürlich sie, sag mal, kann das eigentlich sein, dass sie eigentlich auf demselben Level ist wie Luke? Nee, die hat ja keine Verwandtschaft, der Imperator hat ja keine Verwandtschaft mit Luke.
Nee, hat er nicht.
Ne? Komisch. Also, haben wir jetzt gespoilt, wer Rey ist.
Ja, haben wir. Dramatisch.
Ja, keine Sorge.
Aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt halt das und dann gibt es noch diese Bemerkung von dem süßen Alien mit der Brille, wie du sie nennst. Dass es da irgendeine Verbindung gibt und dass sie geahnt hat, dass Rey da auftaucht, um nach diesem Lichtschwert irgendwie, um dieses Lichtschwert mitzunehmen und dass es das Schicksal ist, dass sie das mitnehmen soll. Das wird auch nie erklärt. Wie dieses Lichtschwert überhaupt dahin gekommen ist, wird auch nie erklärt, obwohl das halt auch so angedeutet wird.
Das hat bestimmt der Star Wars Twitter-Account zwischendrin jetzt mal gemacht. Did you know?
Ja. Ja, wahrscheinlich. Oder das ist in irgendeinem von diesen Comics, die kein Aas liest.
Ja, es es kommt diese Montage und so weiter und Rey rennt dann von ihrer Bestimmung weg. Mhm. Ja, und ich habe dann gleich dahinter geschrieben, was ja ein sicherer Weg ist, sie zu finden, weil wir wissen, wie sowas funktioniert.
Ja.
Ja, so, und dann hält General Hux seine Nazi-Rede auf diesem auf Starkiller Base. Interessanterweise übrigens alle außen, ne? Also wir müssen uns jetzt vorstellen, das ist ein riesengroßer Planet und da ist ein riesengroßes Rohr, aus dem ein sehr, sehr starker Laserstrahl rauskommt. Und sie halten das für eine gute Idee, zwar in ausreichend Abstand, aber doch irgendwie an der Oberfläche während des Schusses dieses Laserstrahls, ja, ganz viele Leute hinzustellen. Ja, ich meine, also welcher Sicherheitsbeauftragte hat das denn bitte abgenommen?
Da gibt es wahrscheinlich keinen, das ist das Problem.
Genau, und also diese Raumstation saugt irgendwie die Energie von der Sonne ab und dann schießt sie, ja, und dann schießt sie einen sich teilenden Laserstrahl durch die halbe Galaxis auf den Hauptort der Galaxis und noch für, ja, also auf den Regierungssitz der Galaxis und so weiter. Und wir spüren alle die Erschütterung der Macht, auch Leia und so weiter. Das ist auch ganz toll. Es steht auf Coruscant, glaube ich, stehen 5 Leute auf einem Balkon, wo sie sich dann hinten raus auch für die ganzen Nerds dann so, oh Gott, das waren die und die Personen, ja. Die hat man dann eine halbe Minute gesehen, wie sie in ein rotes Licht bringen. Wir bringen Milliarden um. Also, wie gesagt, das Imperium war noch ambivalent, der The First Order ist nicht ambivalent, weil Ambivalenz können wir 2000 irgendwas nicht mehr, ja.
Sollen wir, ich habe das Gefühl, wir müssen noch mehr über diesen Laserstrahl reden.
Wir müssen über diesen Laserstrahl reden. Der ist physikalisch übrigens unmöglich.
Ja, genau, das meine ich.
Ja.
Also zum einen spaltet er sich irgendwann in der Mitte so ganz zufällig.
Ja, an verschiedenen irgendwo. Stellen vor allen Dingen.
Ja, und trifft dann verschiedene Planeten gleichzeitig mit einem Schuss. Das ist das eine. Zum anderen sieht man ihn aus verschiedenen Sonnensystemen. Also man sieht ihn ja auch von dem Planeten aus, wo Rey und Finn und so weiter gerade sind. Mhm.
Das liegt halt alles gut.
Das liegt alles total nah beieinander.
Ja, zusammen mit dem Laserschwert da unten, das ist praktisch.
Ach so, na dann.
Ja, die Galaxie.
Aber ich meine, dieser Planet ist nicht im selben Sonnensystem wie die Planeten, auf die geschossen wird.
Ja, die sind auch in unterschiedlichen Sonnensystemen, glaube ich.
Ja, genau. Und dieser Laserstrahl ist damit auch schneller als das Licht, ist in Echtzeit am Himmel von den Planeten anderer Sonnensysteme aus zu sehen. Und er kann sich irgendwie spalten. Und das hat mich so genervt. Ich meine, ich erwarte ja jetzt irgendwie keine absolut korrekte Physik in solchen Filmen, aber ich erwarte, dass es zumindest halbwegs glaubwürdig ist und das hat so den Punkt meilenweit überschritten, an dem es noch glaubwürdig gewesen wäre.
Was, keine Rule of Cool?
Nee, es ist ja nicht mal cool.
Ja, kommt drauf an, ne, wie niedrig deine Ansprüche sind. ja, und dann greift natürlich die erste Ordnung, ja. Die Putzkräfte des Universums. Die Putzkräfte des Universums greifen die Kantina an und Ray steht ja im Wald, weil sie musste ja dringend von ihrer Bestimmung wegrennen. Weil irgendwelche Bounty Hunter es eine gute Idee fanden, den Megalomanen, die gerade 5 Planeten in die Luft gejagt haben, zu sagen, hier hallo. Ja, und dann wundern sie sich, dass sie alle erschossen werden. Ja. Und Ray kriegt irgendwie dieses Laserschwert dann aber doch in die Hand gedrückt. Ach nee, die hatten Blaster am Anfang, genau. Und die wird dann von Kylo Ren gejagt. Und hier, ich habe hier als Notiz, wir müssen kurz über das bescheuerte Laserschwert reden. Ja, weil Laserschwerter an sich sind natürlich eigentlich schon, das ist Selbstgefährdung als Waffe, ja. Und dieses Laserschwert von Kylo Ren, ne, dieses mittelalterliche Schwert mit diesen Crossguards. Ja.
Kennst du
es die gibt ganzen keinen Dinge? Grund dafür. Dazu britzelt das auch noch, ja.
Ja, das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich auch im Extended Universe, das ja jetzt nicht mehr gilt, aber früher halt galt, so angelegt, dass diese roten Lichtschwertkristalle so ein bisschen instabiler sind als die.
Wie die Leute, die sie benutzen. Okay, das ist ja wenigstens ein Hinweis, wie instabil der ist. Was uns ja überhaupt nicht, ja, festgestellt wird. Okay, Kylo Ren kriegt dann am Ende, entführt am Ende Rey. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Laserschwert nimmt sie, glaube ich, irgendwie mit. Oder das Laserschwert. Nee, das Laserschwert nimmt Finn mit.
Genau, das Laserschwert nimmt Finn mit. Also sie wollte das nicht haben und Finn kriegt es dann. Und das heißt ja immer, dass nur Jedi mit diesen Laserschwertern umgehen können. Finn nimmt es dann und liefert sich einen krassen Schwertkampf mit so einem Trooper, der so einen Blitz.
Genau,
was auch immer Schlagstock hat.
Der dafür ausgebildet ist, mit Leuten mit Laserschwertern zu kämpfen und deswegen auch gewinnt.
Ja, ich meine.
Nee, der wird am Ende irgendwie von Han Solo erschossen oder so. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wenn sie halt sagen wollten, dass diese Waffe super speziell ist und sowieso ist das halt in dem Moment zunichte gemacht, indem Finn das Laserschwert verwendet und dabei nicht komplett versagt.
Ja, auch sehr niedlich ist, dass die ganze Zeit Han Solo den Bowcaster von Chewbacca benutzt und der ist halt geil, ja, und dann immer so, yeah. Und Chewbacca ihm das Ding immer wegnimmt.
Ja, er will den ja gar nicht mehr weggeben irgendwie.
Ja, ja. Dann kommt die Resistance und Poe Dameron und die Resistance, schießt die dann alle zusammen, aber Kylo entführt gleichzeitig Rey und dann kommt Leia und Han und Leia haben tatsächlich eine ernsthafte, tiefe Liebesszene, die auch glaubwürdig ist, weil hier haben wir Schauspieler, die das schon ewig machen, ja, und die fliegen dann halt zu einer Rebellenbasis und gleichzeitig ist Rey auf Starkiller Base in der Wolfsschanze. Ja.
Was?
Entschuldigung, ich habe dieses Gebäude gesehen, das ist, also sie ist irgendwie bei Kylo Ren in so einem Ding, auf Starkiller Base und das ist ja so ein Schneeding, ja, und das sieht aus wie die Wolfsschanze. Die Wolfsschanze war einer dieser Orte, wo Hitler gewohnt hat, ja.
Okay.
Und ja, er versucht irgendwie da Rey mit Hilfe seiner Jedi oder Sith-Kräfte oder sonst was zu befragen und stellt halt fest, er kriegt es nicht hin und setzt dann erstmal seinen Helm ab und wir stellen fest, er hätte ihn lieber aufbehalten.
Das ist so antiklimaktisch.
Das steht bei mir in den Notizen, das Wort antiklimaktisch. Er setzt den Helm ab und du denkst dir, okay, ein Dude.
Das ist, ich fand das Aussehen von Kylo Ren relativ cool. Man hat ja wirklich im Trailer nur ihn mit Helm gesehen und so. Und ich fand das recht cool, so Sith-Style-mäßig hatte das was. Und dann setzt er diesen Helm ab. Und du denkst dir so, wie alt ist der? 14 oder was? Und du hast einfach instant keinen Respekt mehr vor ihm. Ja, also ja. Der Rest des Respektes, der noch übrig geblieben ist nach seinem Trotzanfall, in dem er mit seinem Lichtschwert die Konsole zerschlagen hat, ist dann weg.
Ja, vor allen Dingen ist er definitiv, ja, eine größere Heulsuße und das grundloser, als es Anakin Skywalker war. Ja, also bei Anakin Skywalker hat man ja irgendwie noch so eine Begründung und so, ne? Der ganze Sand und so.
Genau, nur der Sand.
Das wird heute nichts, ne? Also das Publikum wird sich sehr freuen. Die nächsten Filme werden nicht besser. Also das Problem ist halt, man kann es auch nicht so ganz so ertragen. Also ich habe es nicht ganz so ertragen. Ne, auf jeden Fall liefern sich Rey und er dann ein Machtduell und dann flieht er, weil er halt irgendwie so ein eingeschnapptes Kind ist. Ja. Und dann überzeugt Rey den Stormtrooper, der da drin steht, sie zu befreien. Und das funktioniert natürlich. Fun Fact, das soll ja angeblich Daniel Craig in dem Stormtrooper-Anzug gewesen sein. Aber gut. Ja, auf jeden Fall flieht Rey und sie ist ja auf Starkiller Base und gleichzeitig bereitet sich die Resistance vor, Starkiller Base anzugreifen. Ja, Starkiller Base funktioniert mit Sonnenmaterie, haben wir schon gesagt, und hat natürlich eine offensichtliche Schwachstelle und bescheuerte Architektur, weil das gehört dazu. Warum denn Sachen bauen, die sinnvoll sind? Das Ding hat zum Beispiel auch keine Geländer. Ich frage mich immer, warum die keine Geländer bauen. Ja.
Ist einfach so ein Ding, Geländer sind uncool.
Ja. Finn ist übrigens an der Stelle schon total creepy, weil der sucht die ganze Zeit nur nach Rey und kümmert sich nicht um seine Sache. Also das Lustige ist, Rey flieht halt und gleichzeitig landen die mit einem Trick mit dem Millennium Falcon auf diesem Planeten und müssen halt im Endeffekt das Schild in die Luft jagen, damit dann Poe Dameron mit seinen X-Wings so ein großes Gebäude in die Luft jagt, aber natürlich klappt das nicht komplett und deswegen müssen sie das dann irgendwie von innen machen. Also es gibt dann halt
ja, das ist halt so ein bisschen so wie diese Sache auf Endor.
Ja, genau.
Also auf Endor hatten sie ja auch diesen Schildgenerator, den man dann irgendwie erst ausschalten musste, damit man dann eben den Todesstern wieder angreifen konnte.
Es gibt sogar eine Trench-Szene, also wie sie dann irgendwie durch so ein Ding durchfliegen müssen und so. Ne? Also es ist alles so, und Han Solo trifft halt dann seinen Sohn, also Kylo Ren, ja, auf so einem Steg. Und wir entfernen dann erstmal Harrison Ford aus diesem Film, weil der wollte nicht noch zwei weitere drehen.
Ja.
Hat mich damals übrigens tatsächlich überrascht.
Dass der gestorben ist.
Ja. Also so der Moment, der war gut und ich habe da keine Spoiler gesehen, weil ich habe das relativ früh geguckt.
Ja, das war schon, also das ist wieder das Ding, die Szene an sich ist gut. Also, wenn du jetzt nur diese Szene anguckst, wie Han Solo da irgendwie seinen Sohn anbettelt, dass er doch bitte nach Hause zurückkommen sollte und sowieso. Und Kylo Ren dann irgendwie steht, hilft mir dabei, das zu überwinden, was mich noch zurückhält und so. Und du denkst halt erst, er würde jetzt mitkommen. Und dann stellt sich aber raus, das, was ihn noch zurückhält, ist, dass er noch eine Verbindung zu seiner Familie hat. Deshalb bringt er sie um. Und das ist alles cool. Das Problem ist, dass halt in seiner Kindheit und in ihm als Charakter und so nicht angelegt ist, warum er sich so verhält. Also du erfährst in dem ganzen Film nicht, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Der hat zwei liebende Eltern. Ich meine, die sind sicher nicht perfekt, aber er hatte eine stabile Familie. So rein psychologisch kann da nichts so schiefgelaufen sein, dass er plötzlich irgendwie seinen eigenen Vater umbringt, um Macht zu gewinnen.
Ja, und im zweiten Film redet dann ja Luke darüber, ne? Und selbst wenn Luke dann erzählt, wie das mit der Ausbildung von ihm war, kommst du auch nicht mehr raus.
Ja.
Also so. Wir gucken uns die Erklärung dann nochmal an, weil die ist mir komplett entfallen, aber ich weiß, dass da irgendwie eine Erklärung gibt, aber die ist auch irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Ja, ist sie. Und das ist, Film. Es war sogar so, dass dann, nicht Harrison Ford, Dings, Hamill, gesagt hat, dass diese Erklärung dann auch wieder nicht zu Lukes Charakter passt. Der war richtig sauer deswegen.
Ja.
Okay. Ja, nee, aber es ist wirklich so, die Szene an sich ist gut, wenn sie irgendeinen Bezug zu dem hätte, was diesen Charakter ansonsten ausmacht. Aber du hast keinerlei Grundlage für diesen krassen Konflikt, den Kylo Ren da durchläuft, weil du ihn aus Charakter einfach nicht so kennenlernst, dass du verstehen könntest, was gerade in ihm vorgeht.
Ja. Also das ist so total sinnlos. Kylo Ren verfolgt dann, also Er bringt Han Solo um, worauf Chewie dafür sorgt, dass dieses Gebäude, das sie da mit Bomben öffnen wollen, aufgeht und dann schießt es halt. Also wir reden hier von einer Viertelstunde Film, ne? Die im Endeffekt nur darin besteht, dieses Gebäude da irgendwie stromreif zu schießen. Da fliegt Poe Dameron mit seiner Truppe oder den Resten seiner Truppe da rein und jagt das in die Luft. Und dann wird der Planet instabil. Natürlich, ne? Und Finn und Rey rennen weg, weil alle anderen sind ja tot. Chewie rennt irgendwie anscheinend zum Millennium Falcon, weil der taucht dann rechtzeitig auf. Aber Finn und Rey sind dann im Wald, während der Boden immer weiter aufreißt und alles dramatisch ist, und kämpfen gegen Kylo Ren, der die einzige Person im ganzen Wald ist, die mit einem Lichtschwert umgehen kann. Ja, und Rey ist, glaube ich, auch die erste, Finn fällt zuerst, weil das gar nicht hinkriegt, und dann prügelt sich Rey mit ihm und dann treiben sie irgendwie auseinander, weil da sich so eine Schlucht zwischen ihnen öffnet. Ja, und dann rennen sie schnell genug weg und dann kommt irgendwie Chewie angeflogen und dann fliegen sie weg. Und dann explodiert alles. Und und dieses Kartenstück, was BB-8 hat, R2-D2 steht übrigens die ganze Zeit depressiv rum und aktiviert sich dann natürlich passend wieder. Ja.
Das ist einer der Punkte, der mich richtig wütend gemacht hat auf J.J. Abrams. Weil es gibt ein Interview mit ihm, wo er erklärt, warum R2-D2 die ganze Zeit depressiv rumsteht und dann in diesem Moment gerade wieder aktiviert wird.
Ja, weil du dir das aus dem Arsch ziehst, Alter.
Dieser Grund ist in keiner Weise in der Story verankert, sondern was J.J. Abrams sagt, ist, ja, wir mussten das so hinauszögern, weil dann ist es eine Art Belohnungsmoment am Ende.
Für die Person, die den Film guckt.
Genau.
Das kann ich mir allerdings vorstellen. Also, das ist pädagogisch sinnvoll.
Ich kann mir schon vorstellen, also das ist halt so von dem Aufbau her, ist das sinnvoll. Also er hat so Storystruktur, also nicht storystrukturell, sondern so vom Pacing her und von der Verteilung der Momente, die wichtig wären, hatte er recht. Aber optimalerweise hat das halt vom Handlungsfaden her irgendeinen Sinn, weißt du?
Du meinst, das hat inhaltlich miteinander was zu tun.
Ja, du packst halt nicht zufällig die ganzen Punkte irgendwie so nebeneinander und verbindest die dann praktisch nicht. So funktioniert es nicht, eine Geschichte zu erzählen.
Guck mal hier, ich habe den R2 da die ganze Zeit hin. Ich meine, es ist immerhin Chekhovs R2, ne?
Ja.
Wenn du einen R2 dort hinstellst, dann musst du ihn auch benutzen.
Genau.
Ich schreibe diesmal nicht die ganzen Tropes auf, ne? Es gibt diesmal nicht wirklich Shownotes. Also ihr habt schon genug zu lachen jetzt hier. Auf jeden Fall fügt dann BB-8 in die Karte, die R2 gespeichert hatten, das letzte Segment ein. Ja, und man findet halt den Weg zu Luke Skywalker, und Rey wird dann von Chewie zu Luke Skywalker geflogen, und es gibt am Ende eine pathetische Szene, übrigens auch in der Angabe, wie sie da George Lucas immer gemacht hat, nämlich Musik und kein Gespräch am Ende. Das ist alles genau so, wie wir das schon alles kennengelernt haben, das ist auch nicht schlecht. Auf einer wunderschönen irischen Insel, also auf einem Planeten, der anscheinend nur eine irische Insel hat, landet dann halt der Millennium Falcon, und sie wandert da irgendwie auf den Berg hoch, und dann steht oben Luke in seinen Jedi-Klamotten, dreht sich um, und sie gibt ihm sein Laserschwert und Cliffhanger, und das war's, und da 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 und so weiter und so fort, und die Musik rettet uns. Ja.
Ja.
Ich glaube, die Zusammenfassung ist: starke Szenen, die gemeinsam keinen Film ergeben.
Ja, genau. Also es gibt ja sehr viele so Story-Theorien, mit wie man so einen Spannungsbogen aufbaut, was für Schlüsselszenen so drin sein müssen in so einer Geschichte. Und es wirkt, als hätte sich der J.J. Abrams total viel Gedanken über diese Schlüsselszenen gemacht. Und dann hat er einfach diese Schlüsselszenen gedreht. Und dann hat er vielleicht mal so am Rande überlegt, wie man die jetzt irgendwie zusammenpuzzelt. Aber halt nicht so. Also das kommt einem vor wie so ein nachträglicher Gedanke.
Es ist also lose zusammengestöpselt.
Ja, genau.
Ja. Ich glaube auch, ich meine, natürlich, es funktioniert halt als, ne, als dieses verrutschte Aufklebetattoo des ersten Films, weil es natürlich bei unheimlich vielen Leuten so Reminiszenzen, ne, irgendwann haben sie ja bei den Kinderfilmen mal herausgekriegt, dass wenn man bei den Kinderfilmen eine zweite Ebene einbaut, wo die Eltern nochmal auf einer anderen Ebene lachen können, ja, dann haben die mehr Erfolg, weil die Eltern die Filme ertragen. Ja, das war so, deswegen funktioniert sowas wie Toy Story und so. Ja. Und hier ist es, glaube ich, so, dass du mit deinen Kindern in diesen Film gehst, weil es ist jetzt ein neuer Star Wars. Ja, und die Kinder gucken das und finden das total toll, weil die gucken, denen ist natürlich, ja, die Konsistenz der Geschichte scheißegal. Und für dich reicht ja dieses, oh, guck mal, da ist der Millennium Falcon. Und er hat sogar eine andere Antenne, weil der hatte ja verloren im dritten Film. Und ach, guck mal hier, und das ist irgendwie meine Leia Organa Ersatzfigur. Und da ist meine echte Leia Organa. Und da ist Han Solo. Und oh, der wird umgebracht. Und guck mal, da ist meine Han Solo, da ist mein Darth Vader Ersatzfigur. Auch wenn sie ein Waschlappen ist. Ja, und so weiter. Und am Ende werde ich dann halt nochmal belohnt mit Luke Skywalker auf einer Insel. Ja. Und es ist alles total toll und irgendwie kann ich mich in meiner Reminiszenz baden, während ich mich mit fettig salzigem Essen vollgestopft habe und literweise Cola getrunken habe. Und die 3D-Technik sorgt ja auch dafür und zwischendrin explodieren ganz viele Dinge und wir haben diesen schneidigen Piloten ohne Persönlichkeit und diese andere Figur, die kein Laserschwert halten kann. Ja. Und oh, guck mal, da ist Chewie und so.
Wo du gerade schneidiger Pilot ohne Persönlichkeit sagst. Wir haben noch gar nicht über Poe und Finn geredet.
Ja, was gibt's da auch zu reden? Das eine ist ein Stormtrooper mit posttraumatischer Belastungsstörung nach dem ersten Einsatz. Ja, und das andere ist jemand, der taucht genau dreimal auf und konnte gerade so in diesem letzten Battle kann der dann beweisen, dass er tatsächlich so, also es gibt zwischendrin noch so, bei der Cantina gibt es auch so eine Szene, wo er ein total geiler Pilot ist, ja, aber ansonsten ist er nicht wirklich fähig.
Ja, nee, was ich meine ist, wenn die sich dann wieder begegnen auf der Basis der Rebellen, dann gibt es ja diese Szene, wo sie sich so erfreut begrüßen und so weiter und Finn will die Jacke zurückgeben und Poe guckt ihn so an und meint, behalt sie, sie steht dir. Und er beißt sich dabei so auf die Unterlippe und guckt Finn so an. Und
ist das Ho Yeh?
Was?
Also ist das Homo, ist das hier Ho Yeh? Ho Yeh ist ja der Begriff für homosexuelle Tension.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber Finn ist dann die halbe Zeit nur immer, also der will ja dann nur Rey retten, das ist auch total creepy.
Ja, ja, also das ist deshalb, das ist creepy, deshalb kann man es ignorieren.
Ja. Das sagst du jetzt als Frau. Also das hat mich echt gestört, ne? Also ja, Han Solo und so, die fliegen da in diese Basis hinein, ja, mit dem Ziel, diese Basis zu zerstören. Also ich will Rey finden. Und Han Solo, ey, wir haben hier was Besseres, was Wichtigeres zu tun. Ich will Rey finden. Ich denke mir so, Alter.
Ja, das ist.
Wurde dir in der Stormtrooper-Uniform so sehr der Schwanz eingeklemmt, dass du den jetzt dringend raustragen musst? Ey, was für ein Quatsch, ja? Und die hat überhaupt kein Interesse an dir. Ja,
ich meine, es ist ja irgendwie nett, dass sie ihm wichtig ist. Aber es ist halt, er wirkt halt wie so ein Arsch. Weil er die ganze Zeit da sitzt und meint, es ist mir alles überhaupt nicht wichtig, was ihr hier macht, ihr kämpft so um die Zukunft des Universums und so, aber was interessiert mich das? Ich will Rey finden.
Gut, der operiert ja die halbe Zeit so und so unter der First Order, ist so mächtig, das wird nichts, ne?
Ja, und dann?
Ich hab das von innen gesehen, die sind übermächtig. Mhm.
Genau, du hast die Latrinen geputzt. Nee, aber dann überredet er sie ja, diese Base anzugreifen im Prinzip und behauptet ja auch, er könnte sie da reinführen und so, aber letztendlich überredet er diese ganze Rebellion, die ja nicht Rebellion heißt.
Resistance.
Ja, die Resistance. Überredet er dazu, eine gefährliche militärische Operation zu machen, weil er Rey finden will. Und dann lässt er sie im Stich, weil er Rey finden will.
Ist halt ein Dude. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand die Grundsätze, als ich das davon gehört habe, so, das ist ein Stormtrooper, ne, und sein Name besteht aus seinem Callsign, weil er hat eigentlich kein Ding und so. Finde ich ja als Idee total geil.
Es gibt super viele total coole Ideen.
Ja,
die wurden
und
halt einfach
so
nur scheiße umgesetzt.
Und auch so der Schauspieler, ja, dass das auch ein Afroamerikaner ist, total super. Ja, alles auch so ein bisschen cool besetzt. Und dann rammen sie es echt in den Boden.
Mhm.
Ich habe keine Idee, was der in dem zweiten Film macht. Ich gucke da mal im zweiten Film, was der eigentlich in dem zweiten Film macht. Ich weiß nur, dass er im dritten Film die ganze Zeit creepy ist und mit Hundeaugen hinter Ray herläuft, ja. Die ja so ein bisschen Foyer hat mit Ben Solo. Ja.
Oh
also,
ja.
Ja. Es ist Potenziale verschenkt noch und nöcher, ne? Also dafür, dass man dann gesagt hat, wir restarten das Franchise, hat man sich bei Disney dann aber auch dazu entschieden. Ja, aber was Neues machen wir jetzt nicht. Und das komplette Expanded Universe ist halt, wie wir das ja vorhin im Kommentar gehört haben, dafür draufgegangen. Ja. Wobei sie ja jetzt ganz viele Sachen wieder einführen, ne? So Mandalorian und so werden jetzt auf einmal alle möglichen Charaktere aus dem Expanded Universe wieder eingeführt, weil sie festgestellt haben, ja scheiße, das war eigentlich eine coole Idee.
Ja, die waren einfach zu faul, diese ganzen Sachen sich anzugucken.
Und ich glaube, Star Wars hat auch dieses große Problem, das Star Trek nicht hat, weil Star Trek hatte immer einen Metaplot. Also da gab es immer jemanden, der hat die Sterndaten mitgeführt und so. Also während der Serien und während der Filme, sodass du halt dazwischen Zeug plotten kannst. Ne? Also das ist, ne? Du kennst es ja als du kennst es ja auch so vom Exposé schreiben und so, ne? Wenn man dann so sein, man plottet, man kann dann halt plotten. Und das gibt's halt bei Star Wars nichts. Und so gab's dann da gab's halt immer so einen Wildwuchs. Dann haben sie ihn abgeschnitten und haben festgestellt, ja, scheiße, jetzt müssen wir das alles neu machen. Und die Leute haben Erwartungen an uns. Ja. Was wäre eigentlich mit dem Star Wars Fandom geworden, wenn sie Thrawn einfach mal gekillt hätten und den's nicht mehr gäbe?
Ja, das ist ja das Ding. Sie haben ja Thrawn für nicht Canon erklärt.
Ja, der kommt wieder. Da gibt's dann nächstes Jahr gibt's dann nächstes Jahr wahrscheinlich oder übernächstes Jahr eine Miniserie auf Disney Plus.
Ja, da bin ich mal gespannt.
Also das können wir doch nur wünschen. Okay. Wir
machen jetzt alles auf Disney Plus.
Ja. Was sehr gut ist, weil dann weiß ich wenigstens, für was ich kein Geld bezahlen muss.
Ja, kriegt man auch anderswo, ne?
Ich will das gar nicht haben. Ich habe da in das Angebot reingeguckt und gesagt, oh, Marvel, Star Wars. Ja, also ich glaube, den Mandalorian, den fand ich noch gut. Ja, also da fiel irgendwie mal eine Kopie von einem LKW und den habe ich gesehen. Den fand ich gut. Aber The Mandalorian ist nichts weiter als eine gute Star Wars Variante von Firefly. Ne?
Ja.
Also es ist halt ein Western im Weltall. Und das ist halt so ein bisschen wie so ein T-Shirt-Generator. Ne? Es kommen jetzt unheimlich viele Sachen. Es gab ja dann diesen Disney-Tag oder so, wo sie diese ganzen Serien vorgestellt haben. Sie haben halt irgendwie fünf oder sieben Star Wars Serien vorgestellt. Und die Leute sind so mit Star Wars übersättigt, glaube ich, mittlerweile. Ja. So ein Franchise lebt auch so ein bisschen davon. Und das hat man eigentlich, das war eigentlich bei The Force Awakens, war das die große Chance. Alle saßen da und haben sich gesagt, boah, jetzt gibt's nochmal neue Star Wars Filme. Mal gucken, wie sie die Geschichte weitererzählen. Ja. Und dann kam dieser Film.
Ja, das war halt die Chance, die sie komplett versiebt haben.
Das ist auch so ein bisschen, ja, und dann baut man jetzt halt darauf auf, man macht unheimlich viele tolle kleine Dinge, ja, und man ist im Endeffekt so, wie wenn man Nudeln gegen die Wand wirft, um zu gucken, ob sie al dente sind und sie kleben lässt, ja, und dann guckt, welche bleiben kleben und welche sind al dente und welche nicht. Ne? Und es gibt ja jetzt auch diese ganze Netflix-Idee von wegen, wir gucken mal, wie lange Serien laufen und nach der dritten Staffel verlängern wir die nicht mehr, weil wir von unseren Daten wissen, dass nach der dritten Staffel die wenigsten Leute einschalten, also machen wir nur noch zwei Staffeln, ne? Und solche Sachen.
Gut, wenn man das von Anfang an macht, plant, dann kann man ja einfach die Geschichte nach der zweiten Staffel abschließen.
Ja, wir werden irgendwann mal über Babylon 5 reden müssen.
Oh ja.
Ja, aber jetzt erstmal nicht. Wir reden nämlich jetzt noch zwei Monate lang über Star Wars Filme. Ja. auf so einer geölten Fläche im 45-Grad-Winkel, ja, werden wir jetzt in diese Star Wars-Filme hinabgleiten. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Siehste, liebes Publikum, wenn ihr schon in die Kommentare schreibt, dass ihr eine Kopie von der Blumenladen der guten Wünsche haben möchtet, könnt ihr uns natürlich mal so Vorschläge machen, worum wir uns kümmern sollen, die wir dann im Zweifel eh ignorieren.
Ja, aber vielleicht ist was Gutes dabei.
Vielleicht so nach dem Motto, wir schreiben es mal auf die Liste, ne?
Ah ja, ich meine, wenn wir jetzt irgendwie die ganzen, alle Star Trek-Serien gucken müssten, ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Wenn wir
Was? TNG bingen?
Genau, das habe ich tatsächlich gemacht. Das Lustige ist, man kann nebenher Miniaturen bemalen, weil das mehr so funktioniert wie so ein Hörspiel. Also es gibt praktisch keine Action.
Ja, das ist unheimlich viel Gerede, ne?
Ja, und du musst einmal am Anfang einer Szene gucken, wer mit wem wo redet, und danach kannst du nicht mehr auf den Bildschirm gucken, kannst währenddessen deine Miniaturen anmalen. Ja. Das hat sehr gut funktioniert.
Captain, es ist ein Tachyonfeld. ja, Star Trek steht irgendwie auf der Liste, aber das wird dann eine Überblicksveranstaltung. Ja. Also, das ist auch ganz interessant, was jetzt mit Star Trek wird und so. Ja, die Franchises gehen da doch sehr auseinander. Ne? DC hat es zum Beispiel nicht mit den Filmen geschafft und so, das ist schon ganz spannend. Mhm. Aber was mich wirklich ein bisschen betrübt, ist die wenige Menge an Originalität, was wir da jetzt in den letzten Jahren so angeboten bekommen haben. Ja? Die letzte originelle, wirklich so originelle Science-Fiction-Serie war The Expanse. So, die ist auch geil.
Die habe ich nie gesehen.
Werden wir mal gemeinsam gucken müssen.
Okay.
Werden wir mal gucken müssen. Vorher, das ist toll. Das ist wirklich toll. Das ist auch gut gemacht und so. Und das ist ein ganz toller Ansatz, sage ich jetzt, ja. Mal gucken, wie doof du die dann findest. und ansonsten ist alles aufgekocht. Also ich fühle mich tatsächlich wie jemand, der die ganze Zeit so, guck mal, wir haben in deine Jugend geguckt.
Ja, die Sache ist halt, dass die Leute, die noch am meisten Geld für Kino und Serien und so ausgeben, eben Leute so zwischen 30, 40 sind.
Die das Geld haben.
Die das Geld haben und die dann natürlich besonders gerne Geld für Dinge ausgeben, die sie an ihre Jugend erinnern. Wohingegen du bei jüngeren Leuten ganz viele hast, die halt irgendwie zum einen kein Geld haben, zum anderen auch sehr viele andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen können, so wie Computerspiele und so weiter.
Ja, und natürlich legendär ist, dass sie es nicht hinkriegen, mal geile Computerspieladaptionen zu machen, ne?
Ja.
Also das ist dann ja das Nächste, dass sie das echt nicht hinkriegen.
Das ist immer wieder erstaunlich.
Ja, naja. Aber vielleicht gibt's da auch noch ein paar Sachen. Ansonsten müssen wir irgendwann mal den absolut indiskutabel furchtbaren Space Marine Film gucken von Warhammer 40k. Ich bin so froh. Also bei 40k das können wir vielleicht zuerst abstimmen, bei 40k bin ich echt so froh, dass das im Mainstream nicht funktioniert. Weil das ist so eine abhorrend, boshaft, fiese Sache, ja. Ich habe mich ja davon dann auch vom Tabletop entfernt, weil mir das so auf den Sack ging, ja. Da ist die Welt die ganze Zeit am Arsch, ja. Da kann ich auch Twitter lesen.
Ja, die Charaktere sind ja auch alle Arschlöcher, so wie ich das mitgekriegt habe.
Ja.
Ja, aber weißt du, was wir auch mal noch gucken können? Hm? Den Assassin's Creed Film.
Ja, den habe ich schon geguckt.
Ja, ich auch. Der ist lustig.
Hau. Also, na, sagen wir es mal so, also für den Assassin's Creed Film, ich glaube, das geht nur mit Alkohol.
Kann man Trinkspiel daraus machen.
Ja, das auch. Das auch. Vor allen Dingen, wenn man das Spiel gespielt hat, ne?
Ja, vor allem dann.
Ja, das Spiel gespielt hat. Ich frage mich, ob die Leute, die den Film gemacht haben, das Spiel gespielt haben.
Ich glaube nicht.
Ja, nee, sieht nicht so. Nee. Aber gut, das bleibt alles. Wir werden mal sehen, wo wir dann landen. Wir haben ja jetzt mal als nächstes, wie heißt denn jetzt eigentlich dieses mittlere Machwerk? Boah, ich hab's schon wieder vergessen.
Wieder verdrängt.
Episode
8.
Ja, aber wie hieß denn das Teil? Quatsch in der Salzwüste. Quatsch in der Salzwüste und warum? Ja, wir sind im Weltraum, aber wir machen eine Verfolgungsjagd, weil wir bescheuert sind. Ja, so. Das.
Naja, bei Babylon 5, nicht Babylon 5, bei Galactica hat das funktioniert mit der Verfolgungsjagd. Man muss nur wissen, wie man es macht.
Das ist aber auch Galactica, ne?
Ja.
Ja, Galactica steht auch drin. Aber Galactica ist ja auch so alles ist am Arsch. Ne?
Ja, aber es ist wirklich nicht schlecht.
The Last Jedi heißt das Ding.
Ach stimmt, wie hieß denn dann? Ich dachte, das wäre der letzte.
Nee, das ist The Rise of the Skywalker ist der letzte.
Stimmt, ja.
The Last Jedi heißt das Ding. Weil die heißen ja immer so, dass sie nichts mit ihrem Inhalt zu tun haben.
Ja, das muss nur cool klingen.
Ja. Guck mal, hier ist ein Film von der, ich finde auf dem Wikipedia-Artikel, da ist ein Foto von der Insel. Die Insel ist gut. Na gut. Also, liebe Leute, nächsten Monat The Last Jedi. Ja. Ich quäle mich dann da wieder durch und schreibe länglich Notizen. Ich glaube, da mache ich einen Continuity-Counter von vornherein.
Ja, ja, mach das mal.
Ja, also,
klingt nach einem Plan.
Ne, und so. Okay, dann wünschen wir euch alle einen schönen Restmonat. Ja, also das ist ja diesmal so, normalerweise sind wir am letzten Sonntag des Monats dran, aber wir haben es jetzt gerade so auf den 2. Mai geschafft, das ist in Ordnung. Ja, aber so, also habt viel Spaß im Mai. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen guten Arbeiterkampftag. So, na dann. Tschüss, tschüss.
Tschüss.